Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Michael Antes, bin der kleine Bruder hier von Paul. Bin verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder und ich gehöre der Hilbringer Gemeinde an. Von Beruf bin ich Kutscher, also Berufskraftfahrer. Und ja, ich bin sehr dankbar für den Lobpreis heute Morgen. Es hat so gut gepasst, ja, zu der Predigt und auch die Einleitungsworte von Bärbel. Wo bist du? Bärbel ist gar nicht mehr da. Und sie fing ja an, fürchte dich nicht. Und das war auch das, was ich heute Morgen in meiner stillen Zeit zuerst gelesen habe. Fürchte dich nicht. Und merkte, hey, Gott kennt mich und holt mich hier ab. Ja, ich bin dieser Gemeinde auch sehr, sehr dankbar, dass es sie überhaupt gibt. Ich durfte hier schon als Kind diese Gemeinde besuchen, die Kinderstunde besuchen, habe mich mit 14 Jahren in Völklingen bekehrt. Und ja, ein großes Dankeschön oder beziehungsweise ich bin so dankbar für den Horst Fuchs. Der hat uns viele Jahre, als wir noch nicht mobil waren, als Familie abgeholt, sonntags abgeholt, hier zum Gottesdienst gebracht. Und ich weiß nicht, wo wir als Familie heute stehen würden, geistig stehen würden, wenn Horst diesen Dienst nicht getan hätte. Ja, zurück zu meinem Beruf. Also ich bin viel unterwegs und ja, ich arbeite bei einer Firma, das ist ein Großhandel für Heizung, Sanitär, Elektro- und Klimatechnik. Und zu meinem Kundenkreis, ja, gehören auch recht zahlungskräftige Kunden. Und so war ich vor einiger Zeit in Luxemburg unterwegs und hatte eine Anlieferung gehabt bei jemandem, der wohnte in einem Schloss. Ein Schloss mit Schlossgarten und Nebengebäuden. Und in einem dieser Nebengebäuden wurde ein Pool eingerichtet und dort befanden sich die Monteure. Und ich musste durch eine Tiefgarage tingeln, um in dieses Nebengebäude zu gelangen. Also Schloss mit Tiefgarage sieht man auch nicht alle Tage. Und als ich in dieser Tiefgarage war, sah ich da verschiedene Fahrzeuge. Die meisten dieser Fahrzeuge konnte ich ja zuordnen, aber da war eine Marke, die kannte ich überhaupt nicht. Und ich fragte dann die Monteure, was ist das für eine Marke? Da sagten sie, das ist ein Bentley. Bentley, Bentley sagt mir ja überhaupt nichts. Ich kenne Dacia und Golf und so weiter. Aber Bentley? Ja, da werden alle Teile handangefertigt. Oh, dachte ich, gut, dass ich so ein Fahrzeug nicht fahre. Wenn ich da mal einen Kotflügel bräuchte, dann müsste ich ja bei meinem Gehalt ein halbes Jahr arbeiten, geschweige denn, die Versicherung zu bezahlen. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, dann steht dieser Schlossbesitzer in seiner Tiefgarage und muss dann wählen zwischen weißer Bentley, blauer Bentley, brauner Rover oder was auch immer. Also diese Probleme habe ich nicht. Wenn ich in meiner Tiefgarage, nein, in meiner Garage stehe, also wir haben tatsächlich zwei Garagen zur Verfügung, dann darf ich wählen zwischen blauer Dacia, sehr schlichte Ausführung, keine Klimaanlage, kein Radio. Und in der anderen Garage steht ein Peugeot, den ich vor 3 Jahren für 150 Euro erworben habe als Unfallwagen. Und das war's. Ja, also wie ihr seht, die Reichen haben es nicht immer einfach. Und dennoch ist die Überschrift meiner Predigt, wie werde ich reich? Ich weiß, das ist für euch kein Thema, oder? Oder doch? Ja. Wie werde ich reich? Habt ihr schon mal von einem Schatz geträumt? Also ich meine jetzt nicht, dass der Robert von der Bärbel träumt und der Paul von der Moni. Nein, ich meine wirklich so eine Kiste voller Diamanten, Goldmünzen und Perlen. Habt ihr schon mal davon geträumt? Also nicht unbedingt die letzte Nacht, aber so vielleicht von wie ihr Kind wart. Ja? Ich auch. Ja, vor einiger Zeit hat Frank, unser Gemeindeleiter, uns mitgenommen, also die Teenies und die Mitarbeiter, zum Geocachen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich kam dann auf diese splinige Idee, warum gehen wir dann nicht gleich auf Schatzsuche? Ich habe irgendwo in der Zeitschrift gelesen, dass in unserem Land viele Schätze verloren gegangen sind. Und dann habe ich so gegoogelt, was so ein Metallsuchgerät kostet. Und ja, man bekommt die recht günstig, aber man kann auch ein paar tausend Euro ausgeben. Und der nächste Gedanke war dann, ach, informier dich doch mal ein bisschen näher, worauf es da ankommt. Und ich habe mir dann ein Buch bestellt. Und dann waren da so die Tipps, wo man am ehesten was findet, an Badeseen. Also wenn man findet da keinen Schatz, aber so Wertgegenstände, so wie Ehering, Verlobungsring, wenn man sich einkrimmt, dann flutscht ganz schnell der Ring vom Finger. Und Jonathan, unser Erstgeborener, der hat tatsächlich am Losheimer Stausee so einen Ring gefunden und weil er ein Ehrlicher war, hat er ihn natürlich auch abgegeben. Dann war da beschrieben, dass man auch an alte Pfarrhäusern suchen sollte. Oder an alte Wegegabelungen, wo früher die Handelswege entlang gegangen sind. Und in Hessen gibt es so eine alte Wegegabelung. Da hat man an dieser einen Wegegabelung drei Schätze, ich betone drei Schätze aus verschiedenen Zeitepochen gefunden. Also wenn ich mir vorstelle, da ist so ein Graf, Fürst oder so ein reicher Kaufmann unterwegs und muss aus welchen Gründen auch immer seinen Schatz vergraben und man vergräbt ja dort an so einer markanten Stelle, wo man es ja wiederfindet und gräbt und stößt auf einen anderen Schatz und denkt, so ein Mist, schon besetzt. Kann ja schon mal vorkommen. Dann war dann auch beschrieben, wie die Gesetzeslage aussieht. Also wenn man in unserem Land was findet, muss man es in aller Regel abgeben. Hört sich nicht gut an. Jemand hier in Deutschland hat in seinem uralten Fachwerkhaus im Keller einen Schatz gefunden. Er hat sich sehr darüber gefreut. Und ja, der Staat wurde aufmerksam auf diesen Fund und hat sich den Schatz geholt. Dieser Schatzfinder ging vor Gericht und zurückblieben letztendlich etwa 70.000 damals D-Mark, die dieser Schatzfinder zahlen musste an Rechtsanwaltkosten, Gerichtskosten. Könnt ihr euch vorstellen, wie diesem Schatzfinder zumute war? Dann waren auch Gefahrenhinweise da. Hier in unserem Breitengraden oder hier in unserem Land wurden ja viele Bomben abgeworfen im Weltkrieg und viele dieser Bomben sind nicht explodiert. Wie nennt man die noch? Blindgänger, genau, Blindgänger. Und so ein Metallsuchgerät kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt so eine Metallkiste ist, voller Wertgegenstände oder so ein 5-Zentner-Bombe, die noch nicht explodiert ist. Und wenn man danach gräbt mit dem Spaten und ungünstig diesen Blindgänger erwischt, dann hat dieser Schatzsucher anschließend Himmelfahrt und man muss den Schatzsucher suchen. Und all diese Informationen haben mich dann doch dazu bewogen, die Finger davon zu lassen. Aber ich möchte heute Morgen doch mit euch auf Schatzsuche gehen, weil Jesus uns auffordert, sammelt euch Schätze. Wo? Im Himmel, genau. Im Himmel sollen wir uns Schätze sammeln und da ist die Mehrzahl beschrieben. Es sind Schätze, die man nicht abgeben muss, die nicht gestohlen werden können, die auch nicht durch Feuer, Rost, Motten oder Finanzkrisen wertlos werden können. Was sind das für Schätze, die man da sammeln kann? Das Wort Gottes berichtet von Kronen, Siegeskränzen, ganz besondere Gewänder, Land, dass man erben kann, bis hin, dass man mit Jesus auf dem Thron sitzt und ganz, ganz nahe bei Gott ist. Und vieles mehr. Also wer da mehr wissen möchte, den würde ich empfehlen, die Offenbarung diesbezüglich mal zu lesen. Aber schauen wir uns an, was Jesus in der Seligpreisung zu diesem Thema zu uns sagt. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer sind die Armen im Geist? Die nicht alles wissen, die eine geringe Schulbildung genossen haben. Also ich, da habe ich gute Chancen. Ich habe nur die Hauptschule besucht. Es hat nichts mit Schulbildung oder IQ zu tun, sondern die erkennen, dass sie Jesus brauchen, um von Schuld und Sünde frei zu werden. Die erkennen, dass sie Jesus brauchen, um zu Gott zu kommen. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater wie durch mich. Die erkennen, dass sie Jesus brauchen, um ewiges Leben zu erlangen. Und das ist das Größte, das Wertvollste, das Wichtigste, was ein Mensch überhaupt empfangen kann, das ewige Leben. Um ein erfülltes Leben zu führen. Und die erkennen, dass sie Jesus brauchen als Vorbild. Wer das erkennt, dass er ohne Jesus arm ist, für den gilt die Verheißung: Ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, genau genommen besitze ich ja schon einen Schatz. Meine Frau, die ist heute in Hilbring geblieben. Sie wollte eigentlich heute Morgen mit, aber ja, sie hat einen Dienst von mir übernommen und deswegen ist sie heute Morgen nicht da. Ich war mal in Gedanken, also ich bin öfters in Gedanken und da ist mal etwas Peinliches passiert. Ich hatte meinen Vorgesetzten, meinen Fuhrparkleiter mit Schatz angesprochen. Das war mir so peinlich. Ja, die zweite Seligpreisung. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Manchmal bin ich über mich selber traurig, wenn ich mich betrachte: Micha, du bist schon so lange Christ. Du hast schon Tausende von Predigten gehört, hast Seminare besucht und. Und du denkst manchmal und redest und verhältst dich manchmal so schräg. Kann ich auch traurig sein über den geistlichen Zustand in unserem Land? Es gibt viele Religionen, aber wenig Glauben. Es gibt viel Bildung, aber wenig Weisheit. Es gibt viel Luxus und wenig Zufriedenheit. Kann ich auch traurig sein über die vielen Abtreibungen und Unmoral in unserem Land? Also ich merke, an vielen Stellen bin ich abgestumpft und eigentlich keine so gute Haltung. Die nächste Seligpreisung: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Hier wird Land vererbt. Für wen? Für die Sanftmütigen. Mit Sanftmut bezeichnen wir heute ein Verhalten oder eine Charaktereigenschaft, die es mit Friedlichkeit, Freundlichkeit, aber auch mit Zartheit zu tun hat. Vierte Seligpreisung: Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Viele wissen gar nicht, was Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit bedeutet. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 schreibt Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Christen sehnen sich nach Gerechtigkeit in ihrem eigenen Leben. Sie wollen Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft verwirklicht sehen. Und hierauf die Verheißung: Sie werden gesättigt werden. Die nächste Seligpreisung: Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit: Wir haben 850 Millionen Gelegenheiten, Barmherzigkeit zu zeigen. Das ist die Zahl von Menschen, die auf diese Erde hungern, Tendenz steigend. Vor kurzem habe ich noch im Deutschlandfunk gehört, dass 2 Milliarden Menschen keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Und wir haben noch viel mehr Möglichkeiten, Barmherzigkeit zu leben, indem wir Fremdlinge aufnehmen und Kranke, Waise, Witwen und Gefangene besuchen. Und dafür gibt es Lohn. 3 von 4 Evangelien berichten, dass Petrus, in Klammern, der die größte Klappe unter den Jüngern hatte, der sich zum Sprecher gemacht hatte, Jesus angesprochen hat und sagte, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Mit anderen Worten, mit welchem Lohn dürfen wir jetzt rechnen? Und Jesus dreht sich zu Petrus um und staucht ihn mal so richtig zusammen. Kein Protest? Steht da gar nicht. Nein, das ist eine legitime Frage. Jesus geht auf diese Frage ein und sagt, wer dieses oder jenes verlassen hat um seines Namens willen, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Nehmen wir mal an, hier gibt es eine Bank. Ihr habt ja da an der Ecke diese Kreissparkasse. Und ihr würdet dort 1000 Euro einbezahlen. Und nach einer gewissen Zeit würdet ihr das Hundertfache, also 100.000, wiederbekommen. Würden wir dann nicht alles, was wir besitzen, zu dieser Bank bringen? Und diese Bank, die nimmt nicht nur Bares, sondern deine Zeit, deine Kraft, all deine Mühe, die du ins Reich Gottes investierst. Ich habe mal von einer Person gehört, die hat diesen Vers gründlich missverstanden, hat sogar einen Kredit aufgenommen und hat das ins Reich Gottes gegeben. Und wartete so, jetzt muss, ich weiß nicht, 1 Million auf meinem Konto erscheinen. Also, ja, darauf ging Gott natürlich nicht ein. Einige Geschwister kannten den Peter Müller. Ja, und Margot, Peter ist ja schon eine Weile beim Herrn. Und wenn ich mir vorstelle, was die beiden geleistet haben in ihrem Leben. Sie haben Jahrzehnte für wenig Geld viel geleistet. Sie waren bei der Heilsarmee und als sie in Rente waren, ging es gerade mal weiter. Ja, sie haben bei uns in der Gemeinde weiter gedient und sind durch Deutschland gedüst und haben überall die Kassen von den Heilsarmee-Stationen nochmal geprüft. Und ich kann mir vorstellen, hey, ihr Lohn wird wirklich ein gewaltiger Lohn sein. Und wenn ich hier so in die Reihen schaue, ja, es sitzen so viele da, die auch so viel schon hier in dieser Gemeinde und auch in unserer Gemeinde und in anderen Stellen investiert haben. Ihr dürft euch freuen auf euer Lohn. Ich hatte mal eine Anlieferung gehabt in einer Stadt. Es war so eine größere Lagerhalle und ausnahmsweise kam der Chef mal persönlich. Und der normale Ablauf war, zuerst Ware abladen und dann wird der Lieferschein unterschrieben. Und an diesem Morgen hatte dieser Chef, ich weiß nicht genau, ein großes Anerkennungsbedürfnis an den Tag gelegt und fragte mich, wissen Sie, wer ich bin? Naja, ich hätte sagen können, jemand, der schon längere Zeit nicht mehr beim Friseur war, also hatte lange graue Haare gehabt und fuhr ein Bonzenauto. Und dann fing er da an zu erzählen, ja, ich habe in jungen Jahren eine Firma geerbt und dann ist er irgendwann ins Immobiliengeschäft eingestiegen, war sehr erfolgreich oder ist sehr erfolgreich und er besitzt, wenn ich mir die Zahl richtig gemerkt habe, 168 Häuser, Objekte. Und dann fragte er mich, wissen Sie, was das bedeutet? Und wir als Gemeinde Hilbringen, wir haben ja nur ein Wohnhaus mit 4 Wohnungen und der Eduard Woll, der hat das einige Jahre die Verwaltung übernommen und ich weiß von ihm, wie anstrengend, wie ärgerlich manches so läuft. Und dann sagte ich zu dieser Frage, wissen Sie, was das bedeutet? Und dann sagte ich zu ihm, ja, eine Menge Ärger. Und da guckt er mich an und sagt, stimmt. Endlich hat er jemanden gegenüber gehabt, der ihn verstand. Und ich merkte, wie ich gleich so ein Stein bei ihm im Brett hatte. Leider hat es nicht gereicht, dass er mich als Erbe eingeteilt hätte. Und dann erzählte er weiter, ja, das ist bei Weitem nicht alles, aber darüber dürfen wir nicht sprechen und vor allem das Finanzamt darf das nicht wissen, weil er wahrscheinlich lebenslänglich in den Knast geht. Und da dachte ich auch, so ein Säckel, ja, besitzt schon so viel und muss dann noch das Finanzamt betuppen. Und irgendwann hat es mir gereicht. Und dann habe ich erzählt, also ich habe nicht erzählt, was ich alles besitze, dann wäre ich schnell fertig gewesen. Dann habe ich angefangen zu sprechen und sagen, Herr, sowieso, Sie haben ja eine Menge angehäuft. Aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, über das Leben nach dem Tod? Oh, das war nicht unbedingt das Gespräch, was er mit mir an dem Morgen führen wollte. Und dann sprach er davon, ja, ich kenne den Bischof persönlich, also jetzt wisst ihr wahrscheinlich, von welcher Stadt ich spreche, als könnte dieser Bischof irgendwas drehen, wenn er mal vor der verschlossenen Himmelstür stände. Und irgendwann hat er das Gespräch dann abgebrochen und sagte nur noch, es ist noch kein Toter zurückgekommen. Ach, wie ich solche Gespräche liebe. Und dann trennten uns unsere Wege und dann kam mir ein Gedanke, ihm mal einen Film zu schenken. Vielleicht kennt einer diesen Film, Vom Tod ins Leben zurück. Ist eine wahre Geschichte. Da ist ein afrikanischer Pastor, der kommt bei einem Autounfall ums Leben, war 3 Tage tot. Und dann kommt er zu sich und berichtet, was er da gesehen, erlebt hatte. Eigentlich nichts Neues, steht schon lange in der Bibel. Und dachte ich, genau, diesen Film, diesem Reichen zukommen zu lassen. Ich brauchte an dieser Stelle einen langen Atem. Etwa 1,5 Jahre habe ich diesen Film mitgenommen, immer auf Tour gehabt. Und tatsächlich, dann habe ich diesen Reichen wieder getroffen und habe ihm diesen Film geschenkt. Und so ein Superreicher, der lässt sich ja nicht gerne was schenken von so einem Sterblichen wie mir. Und er hatte mir dann so eine Flasche Wein mir wiederum geschenkt. Diese Flasche Wein, die war schon 27 Jahre abgelaufen, nein, 27 Jahre alt. Und die habe ich dann verticken lassen. War nicht schlecht, was dabei rausgekommen ist. Und dann habe ich wieder ein Jahr gebraucht, bis ich diesen Reichen wieder getroffen habe. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr, sowieso, haben Sie sich diesen Film angesehen? Und dann fing er an, wissen Sie, es stehen, ich weiß nicht mehr genau, 40 Objekte leer. Ja. Leer heißt, es fließt ja keine Miete. Und weil er wahrscheinlich auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Hausverwaltung, macht er das selber. Und er muss morgens schon um 5:30 aufstehen, um das ins Laufen zu bringen. Ja. Und ich dachte nur, Sklave seiner Besitztümer. Sklave seiner Besitztümer. Keine Zeit für einen Film sich anzusehen. Vielleicht war doch auch der Titel zu heiß für ihn, ich weiß es nicht. Im Wort Gottes wird berichtet, dass ein reicher Jüngling zu Jesus kam und Jesus angesprochen hatte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Reicher Jüngling, reich und jung. Vielleicht hat dieser reiche Jüngling auch eine Erbschaft gemacht. Wir wissen es nicht genau. Und es ist interessant, wenn man diese Geschichte genauer betrachtet, dieser reiche Jüngling, der war auch fromm gewesen. Der hat alle Gebote gehalten. Der hat nie beim Gottesdienst gefehlt, Bibeltreff keins versäumt, hat sich nie einen schmutzigen Film angesehen. Und dennoch schaut Jesus durch diese fromme Fassade hindurch und sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Wir kennen die Geschichte. Dieser reiche Jüngling konnte bzw. wollte nicht von seinem Reichtum lassen. Er ging traurig seines Weges. Ich habe mich gefragt, das, was ich besitze, Haus, Auto und all die anderen Dinge, besitze ich diese Dinge oder besitzen die Dinge mich? Darf Jesus heute noch zu jemandem sagen, hey, räum doch mal dein Konto leer, gib's den Armen, folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben? Die fünfte Glückseligpreisung. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz zu haben und zu behalten, ist gar nicht so einfach. Es gibt viele Dinge, die uns beeinflussen, wie Fernsehen, Internet, Zeitschrift, Umgang mit Kollegen. Da ist Unmoral gang und gäbe. Diebstahl, Lüge, Unglaube, Süchte in verschiedenen Formen sind normal. Darum ist es wichtig, darauf zu achten, mit wem oder was verbringe ich meine Zeit. Paulus schreibt an einer Stelle, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wenn ich mein Herz nicht, und wenn mein Herz nicht mehr sauber ist, gibt es eine gute Adresse, um es zu reinigen. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jemand hat das mal auf den Punkt gebracht. Wenn ein Christ fällt, nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, Krone richten und weitergehen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Die nächste Glückseligpreisung. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Friedensstiften beginnt nicht irgendwo, wo die großen Kriege herrschen, Syrien, Jemen oder sonst wo, sondern bei uns selbst. Was denke ich? Was rede ich? Was tue ich? Frieden ist ja, gibt es in drei Stufen. Einmal der Friede mit Gott, der Friede mit mir selbst und der Friede mit meinem Nächsten. Wenn ich Frieden in meinem Herzen habe, dann kann ich dort, wo Konflikte sind, Frieden stiften. Ich hatte mal eine Anlieferung gehabt bei einem Bauunternehmer. Und ich hatte dort das Material mit der Hausangestellte in den Keller gebracht und anschließend wollte dieser Bauunternehmer mir Trinkgeld geben. Und ich sagte zu ihm, lassen Sie es, Sie brauchen mir nichts zu geben. Aber er bestand darauf und fuhr so in seine Hosentasche und nahm so ein Bündel Geld heraus. Ich weiß nicht, wie viel das war. Also so wie ich 1, 2, 3 Euro in der Hosentasche habe, um ein Stückchen zu kaufen, so hatte er, ich weiß nicht, ob es ein paar Tausend waren. Und da fing er an, diese Scheine auseinander zu blättern. Und ich sagte wieder, Sie brauchen mir nichts zu geben. Und er, oh, ich habe überhaupt keinen kleinen Schein. Bei all meiner Bescheidenheit, ich hätte auch einen großen genommen. Dann wollte er mir die Dose schenken, die auf seinem Schreibtisch war, wo er sein ganzes Kleingeld reingeworfen hatte. Und ich wieder, Sie brauchen mir nichts zu geben. Und tatsächlich, ich verließ das Anwesen ohne Trinkgeld. Ich fasse es nicht, dass er auf mich gehört hatte. Zu den letzten Versen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Verfolgung haben wir in unserem Land nicht. Zum Glück nicht oder noch nicht, ich weiß es nicht. Obwohl da, wo Verfolgung herrscht, wachsen Gemeinden, wie in China. Und ich finde es toll, wie dort die Nichtchristen die Christen beschreiben. Sie sagen, das sind die, die die Toten erwecken. Finde ich echt krass. Also Gott steht zu seinem Volk. Ich weiß nicht, wie es hier in dieser Gemeinde ist, aber bei uns in der Gemeinde haben einige Frauen ungläubige Männer und ja, sie leiden darunter. Sie erleben manchmal auch Schmähungen wegen ihres Glaubens. Ich erlebe manchmal, das kommt nicht so oft vor, dass manchmal ein Arbeitskollege sich lustig macht über mich, weil ich Christ bin. Oder in meiner Bundeswehrzeit, da hat mich mir jemand beschimpft mit du Christenschwein. Und wenn man sowas hört, dann kann das schon mal wehtun, ja? Und dann geht man innerlich auf Deckung und man ist vorsichtig, wem man was sagt. Aber wie heißt hier die Verheißung über Schmähungen? Freut euch und jubelt. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, und hüpft, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Bei all dem, was wir geben, bei all dem, was wir tun, bei all dem, was wir erleiden für den Herrn, für das Reich Gottes, gibt es Lohn. Nicht jeder Christ bekommt das Gleiche. Wäre ja auch irgendwie ungerecht. Wenn jemand viel in das Reich Gottes investiert hat und der andere kriegt seinen Hintern nicht gelüftet. Vielleicht kommt er, wenn er richtig gut drauf ist, mal sonntags morgens zum Gottesdienst und vielleicht dann den anderen mitzuteilen, was ihm nicht gepasst hat. Ihr habt solche Geschwister natürlich nicht hier. Es gibt auch eine falsche Haltung beim Geben, Tun und Erleiden. Wie zum Beispiel, wenn ich die Anerkennung bei den Menschen suche. Und da ertappe ich mich oft dabei. Oder ich arbeite irgendwo mit. Aber wenn ich irgendwo mitarbeite, dann muss das so laufen, wie ich das will. So die Machtfrage. Und das macht keinen Spaß für die anderen. Oder wenn die Liebe fehlt, dann sagt Gottes Wort sehr deutlich, dann ist euer Lohn dahin. Vor 2000 Jahren hatten die Korinther dieses Problem gehabt. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Abvers 1: Wenn ich in den Sprachen der Menschen oder der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich die Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Paulus gibt uns den Schlüssel, was wirklich Liebe bedeutet, und das lesen wir im Anschluss. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wichtig ist es, sich auf Gott auszurichten und das, was wir tun, dass es aus Liebe geschieht. Ein Vers zum Abschluss in Offenbarung 22, Vers 12, da spricht Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Amen.